Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren. Ich
will erklären, warum Testdegen und nicht Chaos heißt.
Ja?
Ja, das sollten wir machen gleich.
Ja, dann machen wir gleich. Aber Kai, ich will dich natürlich herzlich willkommen heißen, zurück aus deinem Urlaub.
Another one,
genau. es ist natürlich noch nicht vorbei. Also es ist jetzt so dein 2 von 3, glaube ich, hast du mir gerade gesagt.
Ja, genau.
Weißt du, wer auch zurück ist?
Wer ist zurück?
Die deutsche Nationalmannschaft. Mit einem fulminanten Comeback in der Länderspielpause in der WM-Quali-Gruppe. Mhm. Ist es die Gruppe A? Ich glaube, es ist die Gruppe A.
Das kann gut sein, ja.
Ist aber auch egal, denn wir haben gestern.
Ja. Oder vorgestern?
Vorgestern. Genau, wir sind heute auf dem Sonntag und Freitag hat unsere Nationalmannschaft gegen Luxemburg gespielt. In Sinsheim 4-0 gewonnen.
Mhm.
Die Kollegen aus dem Großherzogtum, geschlagen.
11 Statisten da waren.
So, ne, also man muss schon sagen, das war eine einfache Sache, wenn man sich das da angeguckt hat. 4-0 ist eine klare Sache. Die Tabelle sieht mittlerweile wieder ganz gut aus. Wir sind punktgleich mit Nordirland und der Slowakei.
Oh.
Luxemburg mit 0 Punkten, also wir 6, die anderen beiden auch 6. Ich glaube, wegen Torverhältnis sind wir, glaube ich, auf Platz 1. Sodass das ein erfolgreicher Freitagabend war.
Ja.
Und wir spielen jetzt am Montag in Belfast in Nordirland. Und ich glaube, da können wir schon einiges klarziehen oder zumindest unser Revier abstecken in der Gruppe. Sodass dann am Ende das dann glatt über die Bühne läuft. Aber Kai, wir haben so ein paar Punkte, über die wir trotzdem sprechen müssen bei der Nationalmannschaft. Denn, wenn wir ehrlich sind, ist es halt auch nur Luxemburg, ne?
Naja, Luxemburg ist dann ja am Ende des Tages auch nicht der wirkliche, eigentliche Gegner. Du hast es gerade schon gesagt, das Einzige, was uns unterscheidet, ist die Tordifferenz. Sicherlich auch durch das Luxemburg-Spiel begründet mit 4 Toren. Da kommt ja auch die Tordifferenz her. Wir waren vor dem Luxemburg-Spiel bei einer Tordifferenz von 0. Also genauso viel geschossene wie bekommene Tore bei 2 Siegen und einer Niederlage. Jeder, also in der Gruppe, ne?
Genau.
Nordirland verliert einmal, gewinnt 2-mal, Slowakei das gleiche Spiel. Insofern alle mit 6 Punkten. Luxemburg ist uninteressant, damit raus. Aber Nordirland und die Slowakei sind eben auch noch nicht geschlagen. Und die Slowakei, wie viele Probleme die machen kann, haben wir ja gesehen. Nordirland hingegen war auch ein 3-1, ne? Also war jetzt auch nicht so
war auch ungefährdet, ja.
Und gegen Luxemburg, ich glaube, über das Spiel brauchen wir nicht so allzu viel sprechen, bis über eine Personalie vielleicht, wie ich finde, die man wieder in die Höhe heben kann. Den einen ist der Kapitän, Joshua Kimmich mit 2 Toren gegen Luxemburg.
Ja.
Von der Rechtsverteidigerposition, glaube ich, gestartet.
So ist das.
Und dann 2 Tore schießen ist auch auch ein Kunststück.
Gut, ne, das eine
Philipp Lahm, glaube ich, geschafft.
Genau, der eine ist der Elfmeter, den er macht. Den hat er souverän verwandelt. Und ich meine, er ist Kapitän und Führungsspieler. Von daher ist es dann auch richtig, dass er dann die Elfmeter schießt.
Mhm.
Dann macht den Elfmeter dann rein, sicher gegen den Luxemburger Keeper. Und das andere ist er halt, dann ist er halt im 5-Meter-Raum bei einer Ecke halt zu finden.
Ja.
Stochert dann das Ding nach einem Ping-Pong-Ball. Stochert er das Ding über die Linie, also so à la Gerd Müller-Manier, ne, steht er einfach da richtig, wo der Ball dann hinfällt. Also auch ein bisschen mit Torinstinkt, der gute Joshua. Von daher, gelungenes Spiel für unseren Capitano. Kai, jetzt muss ich so ein bisschen zu Kreuze kriechen.
Hm.
Ich habe ja in anderen Folgen über eine Personalie gesagt, dass sie, ich zitiere, guckt. Ist.
Ja, das waren, glaube ich, die Worte, die du
genutzt hast. Ich hab unserem lieben Serge attestiert, dass seine Formkurve nicht immer nach oben zeigt.
Ja.
Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen zurückrudern. Aber das mache ich natürlich gerne, weil das natürlich bedeutet, dass Serge Gnabry in den letzten paar Spielen auch für die Bayern und dann jetzt auch für die Nationalmannschaft eine exzellente Performance hingelegt hat. Aktivposten hat überall rumgewirbelt und auch im Duett mit Florian Wirtz da vorne drin, wirklich viel möglich gemacht, war überall, ich erinnere mich noch an den einen Sprint zurück, als Luxemburg in der Umschaltbewegung war, wo er dann den Ball ins Aus grätscht, bevor es gefährlich wird. Von daher, Chapeau, Hut ab, hat er wirklich richtig gut gemacht.
Macht ein ganz gutes Spiel, muss man dazu sagen, Gnabry aber auch auf seiner Position jetzt nicht zwingend in der höchsten Konkurrenz auf in der Nationalmannschaft. Mhm. Du hast viele Ausfälle, du hast Spieler, die in eine Liga wechseln, die nicht konkurrenzfähig ist und daher nicht mehr im DFB-Dress zumindest zunächst auflaufen.
Ja.
Außer Galatasaray gewinnt jetzt die Champions League, dann muss Nagelsmann, glaube ich, im Jahr 25 oder 26 dann überlegen, wen er da nominiert.
Problem ist ja nur, Gala hat ja letzte Woche gegen Liverpool gewonnen in der Champions League.
Das stimmt,
in Istanbul.
Das stimmt.
Und der Spieler, über den wir gerade gesprochen haben, hat noch nicht mal gespielt.
Na, das ist natürlich dann...
So, und das ist natürlich jetzt kein gutes Aushängeschild für die Nationalmannschaft. Ne?
Ja, das hilft nicht. Ist zumindest nicht unterstützend. Insofern, der Spieler ich weiß gar nicht, ob auf der Position, aber auf jeden Fall auf einer Flügelposition dabei, Musiala im Ausfall. Also da sind einige Spieler, die eben fehlen, die nicht dabei sind. Aber man muss sagen, Gnabry macht einen ganz guten Job, hat da gegen Luxemburg auch ein gutes Spiel gespielt.
Ja, wobei finde ich ganz interessant, dass er so ein Mittelding aus Flügel und Zehner jetzt spielt. Ne, und dann Adeyemi so auf rechts außen.
Der ist für mich aber nicht so vorgekommen.
Auf der Seite. Spiel, und oder? Genau das wollte ich Ihnen jetzt nämlich auch gerade sagen. Also wer seine Chance definitiv nicht genutzt hat gegen Luxemburg, wo ich so ein bisschen dachte so, okay, Florian Wirtz hat so ein bisschen das Tief in Liverpool, kommt jetzt zur Nationalmannschaft, dreht voll auf.
Ja.
Gnabry hat jetzt irgendwie seinen zweiten Herbst und nutzt seine Chance. Und
den zweiten Abstieg, wolltest du sagen, den zweiten Frühling oder was?
Das klären wir in einer anderen Folge. Ja. Und der da guckt. So ein bisschen vorne so ein bisschen nicht mithalten konnte, fand ich, war Adeyemi.
Ja.
Wo ich denke so, ey, du zockst bei Dortmund, bist eigentlich... Der, extrem gutes, junges Nachwuchstalent.
Der teuerste Spieler bei Dortmund, ja.
Also so ein linker Außenverteidiger von Luxemburg, den dürftest du eigentlich knacken sollen, oder?
Ja, den müsstest du knacken, wenn du in der WM dann tatsächlich spielen willst. Fand ich auch, war nicht so überzeugend. Wer mich überzeugt hat hingegen, den ich stark fand, war David Raum wieder.
Ja.
Der in den letzten Spielen, wir hatten da ja auch drüber gesprochen, immer mal wieder so ein bisschen untergegangen ist. Nicht so das Potenzial oder das gezeigt hat, was er hätte zeigen können. Das fand ich stark. Also auch da von ihm ein gutes Spiel. Ich so drüber nachdenke, gut, Luxemburg hat in der Verteidigung jetzt nicht die großen Löcher aufgemacht. Das war auch ohne Rüdiger, also nicht das große Problem,
genau.
Dass man da irgendwo ein Problem läuft. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist aber auch nur mein Gefühl, das drückt mich ja sehr selten, wie wir unsere Prognosen kennen aus den letzten Wochen und Monaten, dass Antonio Rüdiger auf das Niveau, wo er war, nicht mehr so zurückkommt. Also der ist jetzt verletzt, ist immer oder operiert oder wie auch immer, aber ist zumindest nicht dabei. Ist aber auch bei Real Madrid natürlich noch irgendwo dabei und
spielt aber bei Real Madrid jetzt auch nicht mehr Stamm. Ne, die haben ja diesen 60, also für 60 Millionen
die Neusen,
gekauft von Bournemouth, der da Stamm spielt.
Ja.
Und dann ist der andere Innenverteidiger ist Eder Militao, der natürlich noch ein paar Jahre jünger ist als Rüdiger.
Ja.
Von daher hat Rüdiger seinen Stammplatz bei Real verloren, so wie ich das jetzt gelesen habe, werden wohl Rüdiger und Alaba Real ablösefrei verlassen Ende des Jahres, also kriegen da keine Verlängerung.
Auch ein großes Missverständnis mit Alaba bei Real.
Ja, total, total. Und also für Rüdiger wird es, glaube ich, eng, also mitfahren wird er, glaube ich.
Ja, das glaube ich
auch. Aber ich sag mal, wir brauchen natürlich auch Spieler, die eine gute Saison spielen, die dann auch aufsteigende Formkurven haben.
Kannst nicht
am
nur
Ende.
Führungs- und lustige Spieler mitnehmen. Also kannst nicht nur Thomas Müller Charaktere mitnehmen, die, also abgesehen davon, dass Thomas Müller gerade die Formkurve
ich würde sagen, wobei den würde ich fast sogar aus Formgründen mitnehmen.
Ja. aber solche Spieler brauchst du eben, du brauchst auch Leistungsträger, die Tore dann schießen. Insofern ist ein Antonio Rüdiger natürlich wichtig für so eine Mannschaftsdynamik, glaube ich. Aber so richtig erfolgreich Fußball spielt er gerade nicht. Insofern, gut, gegen Luxemburg hat er jetzt nicht gefehlt. Ich würde jetzt auch mal schätzen, dass der heute Abend, glaube ich, ist es, ne? Spiel oder morgen Abend. Spiel gegen Nordirland, da auch nicht fehlen wird, so verteidigungstechnisch. Aber das ist alles noch unsicher. Hast du noch, also wer mir aufgefallen ist, wer immer mal wieder den Ball am Fuß hatte, aber irgendwie damit auch nicht so richtig was machen konnte, da gab es eine schöne Szene im Dribbling, ich glaube es war es von Würz, der dann auf Woltemade ablegt und Woltemade das Ding dann verstokelt.
Also wo er einfach so in den Keeper reinläuft und der Keeper denkt so, ja gut, schießt du eigentlich auch noch?
Genau, was er mit dem Ball machen wollte. Ja. Also dafür, dass er jetzt so in den letzten Wochen und Monaten so als Erscheinung immer wieder gelistet wird und erzählt wird, fand ich ihn, also bis auf, dass er groß ist, da kann er nichts für, auch jetzt nicht so gefährlich gegen Luxemburg, obwohl er ja bei Newcastle anscheinend auch einen ganz guten oder einen vernünftigen Einstand hat. Jetzt nicht den Einstand vielleicht, wo man sagt, dass der schließt jetzt nahtlos an seine halbe Saison, die er richtig gut war, an, aber definitiv so, dass er spielt und auch trifft.
Ja, also Big Nick oder Voltemate, wie die Geordies ihn schon nennen, also auf dem besten Weg schon zur Kultfigur in Newcastle. Hat jetzt auch, glaube ich, schon 3 Saisontore erzielt für den Club im Norden Englands. Aber so in der Nationalmannschaft ist der Knoten noch nicht so richtig geplatzt. Ne? Ist noch so ein bisschen unlucky. Vorne drin wird er angeschossen zum Tor, dass dann wieder zurückgenommen wird, weil er mit der Hand dran war. Gut, konnte er nichts für, ne? Wurde halt angeschossen.
Gnabry mit 2 Toren, die nicht gezählt haben.
Genau, stimmt.
Ja. Auch Wahnsinn, ja.
Genau. Und also ich würde, es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass Woltemade unser Stürmer wird für die WM, was erst jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen ist. Nur ich würde mir natürlich schon wünschen oder hoffen, dass auch in der Nationalmannschaft der Knoten platzt, weil wir brauchen schon irgendwie so einen Knipser-Typen. Ne? Also du brauchst jetzt nicht noch einen Florian Würz, der rumwuselt mit Ball am Fuß, dribbelstark ist, sondern du brauchst halt irgendwann mal einen, der dann die Vorarbeit von Würz oder Musiala dann halt einfach über die Linie drückt.
Miroslav Klose oder auch Niklas Füllkrug, die da
spielen. Ne? Können beide kein Fußball spielen, aber haben es irgendwie immer geschafft, den Ball über die Linie
Thomas
zu kriegen.
Thomas Müller, ja.
Und von daher wünsche ich, dass da der Big Nick vielleicht morgen noch die Chance kriegt, vielleicht gegen Nordirland
Potenzial
noch eine Butze zu machen. Und das war natürlich jetzt ein super geiler Übergang von mir zum Nordirland-Spiel. Kai, hast du noch ein paar Namen auf dem Zettel, die du morgen sehen willst?
Also abgesehen davon, dass die Elf ja ohnehin halbwegs dünn ist, ich würde mir tatsächlich wünschen, auf einer Position, wo du dir eigentlich möglichst wenig Rochade wünschst, die Torwartposition, dass wir da nochmal den einen oder anderen Keeper sehen, weil ich glaube, wir mit der WM 2026 auch noch keinen klaren Stammkeeper haben.
Ja.
Ter Stegen in Barcelona, wir sprachen am Anfang darüber, Marc-André Ter Stegen, der nur Ter Stegen heißt, weil er seinen Vater nicht kennt. Total interessant, wusste ich gar nicht, dass seine Mutter den anderen Namen hat. Egal, anyway.
Ja.
Der Kollege bei Barcelona ausgebotet, aussortiert, keine Rückhalt mehr. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber das sieht auch eher danach aus, dass er auch seinen Poker gar nicht aufgeht.
Mhm.
Sich da wieder zurückzuklagen quasi in die Nationalmannschaft, sondern in die erste Elf bei Barca.
Ja.
Ersetzt durch einen nicht so allzu schlechten Keeper, sonst würde Barca nicht in der Liga stehen, wo sie stehen.
Genau.
Und auch keinen Rückhalt durch den deutschen Trainer. Insofern jetzt voraussichtlich Laie mit Kaufoption oder eben auch gänzlicher Wechsel notwendig für Marc-André Ter Stegen, damit er bei der WM spielt, weil das war ja auch eine klare Aussage von Nagelsmann. Wer nicht spielt, der ist raus und wer keine Leistung in den Ligen bringt, den kann ich nicht nominieren. Bestes Beispiel Leroy Sané.
Ja, genau.
Die Super League ist nicht auf dem Level, wo die Bundesliga, die Premier League oder eben auch La Liga sind oder auch französische Ligen. Insofern, das wird noch ziemlich heiß. Ich bin mal sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nagelsmann sich jetzt diese Saison angucken wird. Diese Saison und danach nach Leistung aufstellen wird. Und dann kann es tatsächlich zu Überraschungen kommen, wie 2010 in Südafrika, dass man einen Manuel Neuer ins Tor stellt, nachdem Adler und Enke nicht im Tor stehen konnten.
Stimmt.
Und dass da ein kompletter Newbie quasi als
Torhüter oder 2006 auftritt. In Deutschland, ne? Kahn und Lehmann.
Genau, diese Fehde. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass wir auch noch über Namen wie Nübel reden werden, dass wir über Namen wie Atobolu reden werden und dass auch ein Baumann natürlich weiterhin Interesse haben wird, als erster Keeper da aufzutreten. Und auch ein Ter Stegen wieder zurückkommen wird in einem halben Jahr und sagen wird, naja, aber Leute, ihr habt mich doch als ersten Stammkeeper ausgemacht. Mhm. Ich glaube aber nicht, und das ist jetzt wieder meine maximale Präzision im Prognostizieren, dass Testegen nächstes Jahr zur WM im Kasten stehen wird. Das glaube ich nicht.
Puh, das ist ein wild guess, aber
ja, Gladbach steigt ja auch ab.
genau. Ja, also
hast du Spieler?
Ich bin, also ich sag für morgen will ich Oliver Baumann im Tor sehen, weil es ist ein Pflichtspiel, es ist WM-Quali. Klar, es ist in Anführungszeichen nur Nordirland, aber ich will halt einen Tor haben, der halt Erfahrung auf der Bühne hat und auch mit der Viererkette eingespielt ist. Aber danach spielen wir wieder gegen Luxemburg.
Ja.
Und da sage ich da ganz ehrlich, würde ich alle überspringen und gleich Atubolu aufstellen.
Ja, ich glaube.
Weil wenn du, ich hab hier das Sheet vor mir liegen, der ist 2002er Jahrgang, ne? Also crazy verrückt jung.
Ja.
Wenn du den jetzt schaffst, also ne, wenn du es schaffst, dass der jetzt den Sprung aus der U21 in die A-Nationalmannschaft macht, dann hast du für die nächsten 20 Jahre deinen Keeper sozusagen.
Ja.
Ne, der ist ja auch, spielt ja auch Stamm bei Freiburg, ist es, glaube ich.
Ja, klar.
Also spielt natürlich dann die 34 Bundesligaspiele, jetzt ja auch international Freiburg. Mhm. Von daher wird es da an Spielpraxis nicht mangeln. Also ich will dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen, wenn wir dann gegen Luxemburg spielen und uns dann vielleicht schon qualifiziert haben und dann nochmal gegen die Slowakei spielen, auf jeden Fall Atubolu ist mein Wunsch.
Ja, man muss bei der Diskussion muss man immer aufpassen, dass man Nübel nicht vergisst. Finn Dahmen vielleicht ein bisschen außen vor, aber Nübel definitiv nicht vergisst, spielt auch Champions League.
Ja, stimmt, für Stuttgart.
Hat die Perspektive auf den Bayern-Torhüter, wobei dieser Bayern-Torhüter, wenn man sich so die Historie der Bayern-Torhüter mal anguckt, auch immer eine total interessante Kiste ist. Nach Kam kam Rensing, kam Butt.
Oh ja.
Beides Torhüter, die so, ja, dann
auch Rensing, dabei waren. Oh, die Rensing-Geschichte schon tragisch. Ne?
Tragisch, ja. So als Nachfolger aufgebaut und dann komplett versäbelt. Und nach Neujahr, so, und jetzt bist du dran. Diese große Geschichte mit Nübelkauf und später und so weiter ist vielleicht auch nochmal eine eigene Betrachtung wert. Die Torwart-Dramen der Liga.
Total.
Genau, aber insofern Atubolu würde ich mir auch wünschen, weil ich glaube, der ist ein guter Typ, hat auch mit der U21-Nationalmannschaft schon viele Siege gefeiert, insofern würde ich ihm gönnen.
Und dann habe ich noch einen auf dem Zettel, den ich unbedingt mal sehen will für die Nationalmannschaft, ist Kevin Schade von Brentford, der da komplett eingeschlagen ist in der letzten Saison, absoluter Leistungsträger, Stammspieler in der Premier League, ist so ein halber Linksaußen/Stürmer. Also so ein bisschen, es kommt halt drauf an, auch wenn du Wirtz auf der 10 spielen lassen willst, dann kann der natürlich links außen spielen, Adeyemi vielleicht rechts außen oder Gnabry auf der Außenbahn, also ich glaube, Kevin Schade bringt uns so eine Dimension, der zwar ein klassischer Außenstürmer ist, der aber weiß, wo das Tor steht.
Er hat so ziemlich viel Schnittmengen, ohne, also korrigier mich, mit Leveling oder spielt Leveling rechts?
Leveling spielt rechts.
Ja, okay.
Leveling spielt bei Stuttgart rechts außen oder beziehungsweise rechte Schiene, wenn sie mit Dreierkette spielen.
Ja.
Und von daher, Kevin Schade ist auch gerade durch die Premier League auch ein sehr physischer Spieler.
Ja.
Unfassbar schnell. Er ist jetzt nicht so dribbelstark, sondern eher so ein Tempodribbler, also Ball vorlegen, vorbeisprinten. Was aber natürlich gegen gute Gegner problemlos klappen wird, weil die sich nicht hinten reinstellen. Ne, das heißt, du kannst dann über die Umschaltbewegung mit Kevin Schade richtig Geschwindigkeit aufbauen. Und von daher würde ich gerne gegen Nordirland, klar, die werden sich hinten reinstellen, gar keine Frage.
Ja.
Aber trotzdem Kevin Schade, einfach, dass er mal seine Füße nass kriegt für die Nationalmannschaft.
Ja.
Dass er einfach ein paar Minuten kriegt und sich so ein bisschen an das Feeling gewöhnen kann. Und ich glaube, da haben wir noch einen, an dem wir in der Zukunft eine Menge Freude haben werden.
Ist interessant, wir hatten über Kevin Schade und ich glaube, wie heißt der?
Vitali Janelt.
Vitali heißt er mit Vornamen, genau. Janelt, der jetzt auch bei Frankfurt gehandelt wird. Auch da zurückzukehren, beide spielen beim gleichen Verein in England. Auch beide schon mal besprochen über die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Es wäre natürlich schön, wenn unsere Recherchen dann auch zeigen, dass Kevin Schade tatsächlich auch eine Chance in der A-Nationalmannschaft hat. Bin ich voll bei dir, finde ich gut. Kann ich mir auch vorstellen, dass Nagelsmann das macht.
Ja.
Denen nochmal die Möglichkeit gibt, auch Spielminuten zu sammeln.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, passt es so. Da würde ich einfach sagen, Nagelsmann, wenn du irgendwie was testen willst, mach es.
Ja.
Aber wie gesagt, Atubolu bzw. Baumann im Tor und dann auf jeden Fall Kevin Schade. Und ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden.
Ist das in Ordnung, wie es ist, ne? Also du hast mit den Spielern, die da draufstehen, im Tableau auch immer gute erste Reihe und zweite Reihe Spieler.
Ja.
Ich habe gesehen, Robert Andrich ist auch mit in der Partie,
genau.
Von der Partie. Ob du den spielen lässt oder nicht, ist aber immer ein Spieler, wenn du den bringst, der im Mittelfeld für Unruhe beim Gegner sorgt, die Bälle abfängt und so weiter und auch im Kämpfer. Insofern, ich glaube, das ist immer eine gute Option, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt. Gerade gegen Nordirland kann ich mir das zum Beispiel gut vorstellen, dass man da einen körperlichen Spieler braucht.
Ich würde sagen, gerade die Nordiren, wenn ihr dann irgendwie, was ich...
Wird keiner zimperlich
sein. Wenn ihr dann in der 70., 80. Dann noch einen Andrich reinbringst, einfach um da ein bisschen Stabilität fürs Mittelfeld.
So ist das.
Damit da hinten nichts mehr anbrennt und damit, was ich, die ganzen Kopfballduelle im Mittelfeld, ne, oder dann die 50-50-Bälle.
Die Abräumer hast, genau, der da also, mal zulangt, sich in Zweifel diese gelbe Karte dann holt.
Genau.
Insofern, das ist in Ordnung. Wie gesagt, die Torwartposition ist für mich eine, die noch nicht zu Ende diskutiert ist. Mhm. Auch für die WM nächstes Jahr kann ich mir vorstellen, dass wir da noch Überraschungen erleben werden. Philipp?
Ja.
Und auch alle unsere Zuhörer. Ich habe eine Frage.
Schieß los.
Wo liegt Neukaledonien?
Neukaledonien, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo die Ecke Australien-Neuseeland da irgendwo, ne? Ist das die Südsee?
Ja.
Sagt man das da, die Ecke da?
Ozeanien ist das, ne?
Mhm.
Wir haben uns hier gerade mal so ein bisschen hier vorgesprochen zum Thema WM 2026 Qualifiers.
Ja.
Und in unserer internationalen Sektion gehen wir heute richtig ham. Und richtig international.
Wir sind richtig, wie Pitbull sagen würde, Mr.
Worldwide.
Mr. Worldwide, genau.
So nämlich, wir sind Mr. Worldwide oder Mr.'s Worldwide, ist auch egal.
Ja.
Wir gucken uns die Stände der WM-Qualifikation an,
ja.
Weil wir haben gerade schon drüber gesprochen, Deutschland gegen Luxemburg und gegen Nordirland ist nicht so krass international.
Nee, wir müssen ja gucken, wen wir dann, wenn es soweit ist, dann schlagen müssen auf dem Weg zum Titel und deswegen wollen wir mal gucken, wer denn so dabei ist.
Und
genau,
was das für Klopper werden.
Und auf welche dicken Brocken wir dann treffen im Turnier.
Das werden wir sehen. Philipp, ich würde mit der, ich glaube, was ist denn das? Arabian? Nee, Asian.
Mit Asien willst du anfangen.
Conference.
Ja, mit der AFC, mit der Asian Football Confederation, glaube ich.
Ja,
jawohl.
Der American Football Corporation,
so.
Wie auch immer. Der AFC.
Ja.
Anfangen. Und wir gehen zuerst nach Asien. Ist alles, ich habe schon gesagt, wir gehen ein bisschen ham.
Mhm.
Weil das tatsächlich eine der Confederations ist, wo ich dachte, okay, muss das, also ist das richtig so? Und welche Probleme sorgt das? Und wir hatten gerade Politik schon ganz,
ja.
ganz kurz einmal angesprochen.
Genau.
Direkt qualifiziert, Trommelwirbel, sind
ja.
Der Iran und Usbekistan. Die kommen garantiert rein, glaube ich, ne?
Hat genau, also die Quali-Runde, also die haben auch
ja,
erstmal Gruppen. Und
ja.
die ersten beiden der Gruppen qualifizieren sich direkt für
ja.
die WM. Und dann gibt's noch, wird später noch so eine Art Playoff ausgespielt. Aber wie gesagt, die ersten beiden sind qualifiziert und die Runden sind schon durch.
Genau, genau.
In Asien, das heißt, wir wissen schon, wer bei der WM dabei ist. Und Kai, du hast es gesagt, der Iran ist direkt qualifiziert, erster seiner Gruppe. Zusammen mit Usbekistan. Das hat sportlich vielleicht nicht ganz so große Implikationen,
nee.
Sondern der Chefausrichter des Turniers und selbsternannter Kaiser von allem, Donald Trump seines Zeichens, hat ja gesagt, die Iraner spielen nicht bei meiner WM. to be continued. Ne?
To be continued. Ob sie sich wirklich qualifiziert haben, wissen wir noch nicht.
Bleibt abzuwarten, ob das einfach so hinhaut. Genau, dann haben wir noch Südkorea und Jordanien.
Südkorea erwartbar, Jordanien nicht.
Genau, ich habe keine Ahnung, behaupte aber einfach mal, dass Jordanien das erste Mal bei einer WM-Endrunde dabei ist.
Oh ja, das kann gut sein.
Wenn einer von euch Bock hat, das zu googeln, schreibt uns das gerne mal bei Insta in die Kommentare.
Und wenn ja, wann waren die das letzte Mal bei einer WM-Endrunde dabei?
Genau, und dann haben wir, glaube ich, auch noch zwei Teilnehmer,
erwartet,
die man so erwarten konnte. Ne?
Genau, also Japan in den letzten Jahren auch immer mal wieder dabei gewesen, mal wieder besser, mal wieder schlechter gewesen, aber in den Endrunden eigentlich stetig vertreten und auch Deutschland immer mal wieder ordentlich geärgert. Ich glaube zuletzt vor 4 Jahren, ne? Oder, nee, vor drei Jahren.
Ja, also jetzt vor dreieinhalb, also dann
genau,
quasi.
Vor 4 Jahren.
Ja.
doch schon sehr geärgert. Australien auch dabei, auch eher eine Mannschaft, die dann früh das Spielfeld verlässt, im Sinne von nicht so allzu weit kommt, genau. Aber eben auch sehr souverän dabei. Und in der nächsten Runde, ich will da jetzt nicht so unglaublich tief einsteigen, weil die ja auch noch darum spielen, wer dann sich weiter qualifiziert,
genau.
Könnten aber weiterhin problematische Teams sein, auch für den amerikanischen Kontinent. Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Oman haben noch die Chance, genauso wie Saudi-Arabien, der Irak und Indonesien. Insofern können wir mal gespannt sein, wer da noch aus dem asiatischen Bereich möglicherweise an der Migration in den USA scheitert. Der zweite Bereich, wo ich mit dich hinführen möchte, von den asiatisch-arabischen Nächten zu den afrikanischen Nächten.
Ja.
Zum African Jungle sind die Gruppen A, B oder A bis I in Afrika ist ein großer Kontinent.
Sind ein paar mehr. Mussten wir damals in der Schule in Erdkunde alle mal auswendig lernen.
Ja,
so mit Hauptstädten und Flüssen und sowas. Also,
okay, dann ist meine Frage,
oh Gott,
Philipp,
nein.
Was ist die Hauptstadt von Burkina Faso? Da kann er fast
das wusste ich sogar. Das ist irgendwas mit Ue irgendwas. Ist es Ouagadougou?
Ouagadougou.
Guck mal nach.
Burkina Faso.
Das wäre jetzt ultra geil, wenn ich den jetzt naile.
Du bist Wahnsinn, Philipp.
Ernsthaft?
Das ist Ouagadougou.
Guck mal.
Oh, stark.
So.
Okay. Der
okay.
Geografie-Podcast,
ja,
der
so,
kommt,
und jetzt,
Leute.
Jetzt gehen wir bitte ganz schnell wieder zum Fußball.
Und die ägyptische Hauptstadt ist Kairo, und da kann ich dann weitermachen.
Bevor du mir eine andere Frage stellst, bitte wieder zur Gruppenphase.
Nein, also okay. Wir gehen zurück. Die Frage, Philipp, an dich. Wer qualifiziert sich denn vom afrikanischen Kontinent? Die Gruppensieger oder auch die Gruppenzweiten?
Also so wie ich das gelesen habe bei der FIFA auf der Website, sind es jeweils die Gruppenersten. Also es sind, boah, bis I, was ist denn das? Sind das 9 Gruppen?
Oh gut, das ist eine
So, dann sind es wahrscheinlich 8 Mannschaften und eine geht dann wahrscheinlich irgendwie in die Playoffs
die
oder
Gruppensieger
so.
Die Gruppensieger qualifizieren sich,
also es
genau.
sind auf jeden Fall die Gruppenersten.
Und die 4 Zweitplatzierten, ne? Also so steht es hier unten
ja.
drunter, die 4 besten
okay, dann werden,
qualifizieren
dann,
sich für die zweite Runde.
Dann wird es da auf jeden Fall nochmal auch so eine kleine Playoff-Runde geben.
Ja.
Was wir auf jeden Fall sagen können ist, die haben jetzt den letzten Spieltag vor sich. Na, also die Gruppen haben alle noch einen Spieltag vor sich. Es haben sich allerdings schon einige Gruppensieger herauskristallisiert, die eben aufgrund der Punktedifferenz einfach nicht mehr einholbar sind.
Und einer eben ist Burkina Faso, wird möglicherweise in diese Playoff-Runde damit einziehen mit 18 Punkten. Ägypten ist aber definitiv mit Mo Salah qualifiziert.
Genau.
Und dabei, wer sich noch nicht ganz durchgesetzt hat, ist der Senegal. Die müssen noch einmal schuften, aber ist auch wahrscheinlich, dass sie das dann schaffen. Nicht dabei, wie vielleicht in 2006 war Togo auch dabei, ne?
Ja,
ja,
genau.
Togo leider nicht dabei, keine Chance gehabt dieses Jahr. Wer, und das ist eigentlich fast die spannendste Gruppe, wie ich finde, auf diesem Kontinent, die Gruppe C.
Ja.
Mit solchen Ländern wie Lesotho, Zimbabwe, aber auch Nigeria. Südafrika und Benin.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also Benin, herzlichen Glückwunsch. Geil gemacht als Erster
ja.
in der Gruppe. Auch noch nicht durch, ne? Es sind 2 Punkte vorne.
Aber definitiv in den Playoffs.
Aber dass dann Nigeria auf Platz 3 und Republik Südafrika auf Platz 2 dahinter sind, das ist schon ein mittelgroßer Skandal, gerade für die Nigerianer,
ja.
die ja mittlerweile auch richtige Starspieler international haben.
Oh ja.
Ich sage nur Victor Osimhen, ne, der bekannteste nigerianische Stoßstürmer. Und da gibt es ja noch ein paar andere, die auch in England, Frankreich, Deutschland und Spanien absolute Stammspieler sind. Also das ist schon für die Nigerianer, die eigentlich vom Kader her, von den Spielernamen zumindest her, eigentlich eine der Top 3 oder 4 Teams eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent sind.
Ja,
und das wird
WM-Teilnehmer, ne?
Wird eine ganz enge Kiste für die Super Eagles.
Benin hingegen mit guten Chancen. Da sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Benin vor Südafrika und Nigeria mit 15 und 14 Punkten, mit Benin bei 17 Punkten. Gruppe D ist dann schon wieder fast absurd. Eine Gruppe, die eben, habe ich Swasiland eben gesagt? Nein, Swasiland beinhaltet, mit 3 Punkten jetzt vielleicht nicht so relevant, aber Angola, auch ein ehemaliger WM-Teilnehmer. Ja.
Ich glaube, wir haben sogar gegen Angola mal gespielt in einer WM-Gruppe, ja, kann das sein?
Das kann gut sein, 2006 irgendwann war das, glaube ich. Libyen auch dabei, Kamerun und Kap Verde.
Oh.
Und Kap Verde mit 20 Punkten vorweg.
Kap Verde, das ist so eine kleine Inselgruppe, ne? Ja, das ist schon gut.
Die gibt es in 20 Jahren schon nicht mehr, aufgrund des Klimawandels. Aber jetzt gerade spielen die mit 20 Punkten um Gruppe D.
Schnell nochmal WM-Teilnahme, ne?
Genau, das machen die nochmal klar. Kamerun aber mit der sehr viel besseren Tordifferenz und nur 2 Punkten dahinter. Könnte sich am letzten Spieltag nochmal vielleicht entscheiden, wenn Kap Verde lost und Kamerun tatsächlich die Punkte mitnimmt, dann könnte sich das Tabellenblatt auch nochmal wenden. Aber Kap Verde, schon ein absoluter Achtungserfolg bis hierhin, könnten dann auch Teil dieser WM werden.
Mhm.
Gruppe E, Marokko, ist erwartbar. Dahinter lange, lange nichts. Also Niger, Tansania, Sambia, alle weit abgeschlagen. Eritrea, interessant, zieht sich aus der WM-Qualifikation zurück.
Oh.
Also die haben 0 Spiele, 0 Punkte, genau, den Spielbetrieb dann nicht teilgenommen. Gruppe F wird dann wieder interessant. Philipp, Côte d'Ivoire mit 23 vorweg, Gabun mit 22 dahinter, aber sehr viel schlechtere Tordifferenz.
Mhm.
Auch da könnte man noch ein Wunder erleben, dass Gabun dann doch zuerst durchkommt und die Elfenbeinküste sich noch weiter qualifizieren muss. Gruppe G, Algerien und Uganda knapp dahinter, aber Algerien durch, also ohne problematisch. Tunesien genauso. In der darauffolgenden Gruppe mit 25 Punkten weit vor. Und Gruppe I zum Schluss.
Ja.
Ghana auch ja nicht durch, weil nur 22 Punkten bei 19 Punkten beim Zweitverfolgten, aber 8 Tore besser heißt, da müssten die Kollegen MAD, wer ist das?
MAD, boah, da stellst du mich jetzt vor Rätsel. Aber in der Zwischenzeit will ich noch anmerken, dass die ehemaligen französischen Kolonien extrem gut dastehen. Ne? Also die nordafrikanischen Staaten wie eben Marokko, Algerien, Tunesien, die alle mit dickem Punktepolster eben ihre Gruppen alle schon frühzeitig gewonnen haben. Das fällt auf, ne, dass es so ein Nord-Süd-Gefälle gibt auf dem afrikanischen Kontinent.
Ja.
Dazu dann noch Ägypten. Ich weiß nicht, ob die auch französisch waren früher, aber auf jeden Fall dann oben zu dieser nordafrikanischen Zone gehören, die im Moment oder ich glaube auch schon lange Zeit den Fußball eben in Afrika dominieren.
Ja.
Und ich glaube auch Ägypten schon mehrfacher Afrikameister
geworden.
Das fällt auf. Man muss aber auch sagen, ich glaube, Marokko war es, die vor 4 Jahren ins Halbfinale oder ins Viertelfinale, das war Marokko oder war das Tunesien? Namen.
Nee,
das war Marokko, ne?
Das war Marokko.
So, und also da ist
Achraf Hakimi
vorweg. Genau, Hakimi und Konsorten. Mhm. Ne? Und Hakim Ziyech und stimmt. Also ich glaube, dass auch gerade Marokko, Algerien, Tunesien, also da geht, glaube ich, was. Ne? Bei den schwarzafrikanischen Ländern bin ich mir immer so ein bisschen unsicher im K.O.-System, wenn sie dann in der Endrunde sind. Aber ich glaube, bei den nordafrikanischen Ländern, ich glaube, da geht ein bisschen was im Turnier.
Ja, und also wie gesagt, da bin ich auch sehr gespannt. Da müssen die europäischen Mannschaften sich warm anziehen. Da sind große Superstars auch bei. Also wir haben das in Algerien 2014 erlebt, wie knapp sowas werden kann, bevor man sich in die Eistonne legen muss. Also insofern,
stimmt, da war ja
das
was.
Genau das war das Spiel. Insofern finde ich gerade den afrikanischen Kontinent super spannend, weil da einfach sehr, sehr viele Teams dabei sind und bei gerade so einer großen WM-Endrunde auch viele dieser Teams erwartbar dann möglicherweise in Gruppenspielen, aber auch in der Endrunde auf Deutschland treffen könnten.
Genau, und man muss ja auch sagen, bei den ehemaligen französischen Kolonien ist es ja schon so, dass auch aufgrund der Sprache es natürlich nahe liegt, dass dann viele auch früh gescoutet werden durch französische Mannschaften, die dann auch die ganzen Jugendsysteme in Frankreich durchlaufen und somit dann natürlich, was zumindest fußballerisch angeht, dann natürlich auf einem europäischen Level Fußball spielen. So, und das tragen sie dann natürlich in ihre Nationalmannschaften zurück.
Komplett.
Und
ich erinnere an Pierre-Emerick Aubameyang mit Gabun.
Genau.
komplett also europäisch ausgebildet und auch gespielt. Und ich weiß gar nicht, aktuell glaube ich bei einem französischen
Team. Bei Marseille, ne? Spielt er jetzt.
Bei Marseille dabei, auch ein Städtebummler quasi.
Absolut.
Also absolute Spitzenspieler. Total gespannt, wie das läuft. Du hast es auch gerade gesagt, Victor Osimhen, auch dabei. Auch der schon das ein oder andere Ding gewonnen und auch ein guter Spieler. Insofern total respektabel. Wir fliegen weiter, Philipp,
ja,
auf dieser Weltkugel,
ja,
Richtung Nord- und Mittelamerikanischer Verband.
Ja, der CONCACAF, ne?
Da sind gar nicht mehr so diese großen Teams bei, weil die großen Teams austragen. Mexiko spielt nicht mit, USA spielen nicht mit, Kanada spielt nicht mit,
brauchen
alle nicht sich qualifizieren, weil qualifiziert qua Austragungsort.
Mhm.
Entsprechend gibt es hier noch einige Länder, die sich entsprechend qualifizieren können. Das ist ja auch eine Chance für die, wenn dann die drei großen Platzhirsche in dem Verband nicht mitspielen, sich als kleineres Team mit zu qualifizieren. Und deswegen haben wir in der Finalrunde bei einem ausstehenden Spiel, glaube ich, nee, drei Spiele können die nur spielen, ne? Die sind durch. Bei vier Mannschaften in der Gruppe kannst du nur drei Spiele spielen.
Ja, aber mit Hin- und Rückspiel.
Wenn du noch Hin- und Rückspiel hast, dann fehlt dir noch die Hälfte.
Ja.
Also da ein Zwischenstand. Auch sehr eng alles. Es sind Mannschaftsgrößen, da weiß ich immer nicht. Weißt du,
musst du seriös bleiben jetzt.
Da fällt es mir auch teilweise schwer, überhaupt die Namen zu kennen. Suriname ist auf jeden Fall eins davon.
Ja.
So, und Suriname noch vor mit Panama auf dem ersten. Guam irgendwie auch dabei. Das sind so kleine Sachen. Ja, weißt du, ob die überhaupt 11 Leute zusammenbekommen, die diesen Sport machen, ist dann immer so ein Ding. Weiß ich nicht. Da muss ich komplett passen und da sind wieder deine Künste gefragt. CUW, was ist ein CUW, Philipp? Sag mal.
CUW.
Ja, eine Flagge, sind das Antillen?
Boah, CUW.
Oh, Curaçao,
kann ist das, sein? Ist das Curaçao? Aber CUW? Nee, oder das ist Curaçao,
ja, Virgin,
oder ist das Curaçao? Oder nein, steht das für W für Virgin Islands?
Nein,
oder?
Nein, ist Curaçao.
Nur Curaçao?
Curaçao mit dem W. Also Curaçao, entschuldigt, dass wir das so noch googeln müssen. Es ist nicht das größte Land und wir sind vielleicht auch nicht die Besten in Geografie. Bis auf die Hauptstadt von Burkina Faso weiß Philipp da leider auch nicht so viel. Aber das war wirklich respektabel.
Also,
ich
will
das nicht zu gering schätzen. Das
war schon eine krasse
Nummer.
Danke.
Hätte ich nicht gewusst, dass das entsprechende Stadt ist. Curaçao auf jeden Fall mit 7 Punkten vor Jamaika und Trinidad und Bermudas mit 0 Punkten. Die haben 3 Spiele gespielt, minus 8 Tore, 3 Spiele verloren. Also das ist...
Das sind diese ganzen Karibik-Inseln da, ne?
Ja, das ist also Jamaika nochmal eher bekannt, dass die auch nochmal dabei waren. Curaçao bisher noch nie gesehen dabei. Könnte ja spannend werden.
Ich glaube, Trinidad und Tobago war 2006 mal dabei. Daran definitiv. Erinnere ich mich auf jeden Fall.
Bermuda war noch
Das war eine
dabei.
Geile Nummer.
Glaube ich auch. Und in der Gruppe C... Haiti, Honduras und Costa Rica, genauso wie Nicaragua.
Also an Costa Rica und Honduras erinnere ich mich noch. Ich glaube, vorletzte Endrunde und glaube ich, vorvorletzte auf jeden Fall dabei.
Ja, 2-6 aufgespielt. Das war
Costa
das
Rica noch mit Brian Ruiz vielleicht bekannt. Und hier der Campbell, der Stürmer, der bei Arsenal.
Bei Honduras, oder nicht?
Auch bei Costa Rica. Ich glaube, Campbell hieß der mit Nachnamen, der dann bei Arsenal ein bisschen gespielt hat, so als Backup. Also, ja, man kennt vielleicht ein oder zwei Spieler. Es sind so Nationen, die jetzt nicht so das Powerhouse des internationalen Fußballs sind. Aber natürlich haben die auch einen Platz bei der WM-Endrunde verdient. Und ich finde, es macht immer so sympathisch, wenn du so Nationen hast, die vielleicht so das erste Mal dabei sind oder das zweite Mal dabei sind, weil du dann richtig merkst, wie alle dann so richtig für dieses Turnier brennen, ne? Und du hast natürlich dann auf den Rängen eine Atmosphäre, wenn du halt aus so einem kleinen Start kommst und dann kannst du halt dein Team bei der WM-Endrunde supporten. Und ich meine, selbst wenn du dann von Argentinien 4-0 auf den Sack kriegst, ist doch trotzdem geil, dass du halt dann Lionel Messi mal spielen siehst und bist halt stolz auf dein Land, dass dein Land eben dabei war.
Naja,
darum, und von daher ist es schon auch, ist es vielleicht für das spielerische Niveau in den ersten Wochen des Turniers vielleicht nicht ganz so cool, aber es gehört halt einfach dazu. Und es ist schon für die Nation selbst einfach auch eine geile Sache, wenn sie sich mal für eine WM-Endrunde qualifizieren.
Unfraglich. Unfraglich ist ja auch dann ein großes Event und dabei sein ist dann der olympische Gedanke, ist
ja
dann eben alles.
Genau.
Wir reisen weiter. Von da, wo wir jetzt sind, brauchen wir nicht mal einen Flieger nehmen, wir könnten Bus fahren.
Ja.
Manche machen das auch tragischerweise zu Fuß. Südamerika. Südamerika hat eine Gruppe, ein Team quasi von 10 Mannschaften. Die spielen alle in einem Ligasystem gegeneinander, haben das auch schon ausgefochten. 18 Spiele sind gespielt, hin und rück. Spiele sind alle durch und die ersten 6 haben sich qualifiziert. Das Team auf Platz 7 erreicht das FIFA-Playoff-Turnier. Heißt, da geht es dann nochmal um die Wurst in einem eigenen Turnier.
Genau.
Wo sich wie viele Mannschaften herausqualifizieren können?
Vielleicht? Oh, jetzt Drucksituation. Es sind 6.
Ah, 6.
Okay. Also die, es sind am Ende, wenn alles gespielt ist, sind noch 2 Plätze offen für die WM-Endrunde.
Ja.
Und dann gibt es noch so ein kleines Mini-Turnier, wo dann eben die verschiedenen Teams, die sozusagen dann übrig geblieben sind, aus den verschiedenen Kontinenten nochmal gegeneinander spielen.
Mhm.
Das sind dann 2 Teams aus dem CONCACAF-Verband,
ja,
also Nord- und Mittelamerika, ne? Das sind diese kleinen karibischen Staaten, die du
ja
gerade vorgetragen hast. Dann ein Team aus Asien, ein Team aus Afrika, ein Team eben aus Südamerika. Das greife ich jetzt schon mal vorweg, das wird Bolivien sein, weil Bolivien ist auf Platz 7 gelandet in Südamerika, das wissen wir jetzt schon, und ein Team aus Ozeanien,
mhm,
also diese eine von diesen kleinen Südseestaaten.
Ja, okay.
Ne, und die 6 Mannschaften spielen dann noch die letzten beiden Plätze untereinander aus.
Wie ihr gemerkt habt, ist ein absolut easy Spielsystem.
Ja, ja,
glaube ich,
total
jeder
easy.
Mhm. Sollte klar sein jetzt, ne?
Genau. Schnell weiter.
In der CONMEBOL, dem
ja
südamerikanischen Fußballverband, sind die ersten 6 qualifiziert. Und Philipp, ich glaube, da gibt es keine Überraschung, bis auf
Ich finde die Reihenfolge überraschend.
Die Reihenfolge,
die Teams nicht, aber die Reihenfolge finde ich tatsächlich spannend.
Manche haben einfach so den Ronaldinho gemacht und sind vielleicht einfach 1-2 Mal nicht zum Training gegangen und sind deswegen auf dem Platz 5 gelandet. Meine Überraschung tatsächlich Kolumbien auf 3.
Ich finde Ecuador auf 2 viel überraschender.
Ja, Ecuador auf 2, aber
total
auch große Spielerdichte, ne? Also
so mittlerweile, ja. Ja, mittlerweile, ja.
Gute Spieler und auch nicht schlecht. Ich finde die Punkte schon krass, dass Argentinien mit 38 Punkten, 12 gewonnenen Spielen, 2 Unentschieden und nur 4 Niederlagen, nur 4 in Anführungszeichen, auf dem ersten landet mit 38 Punkten.
9 Punkte vorm zweiten.
9 Punkte,
also das
genau
ist schon ein Brett.
Und Ecuador, und das muss man dazu sagen, 2 Spiele verliert. 2 von 18.
Ja.
2 verloren, den Rest gewonnen oder unentschieden gespielt, da jeweils 8-8. Kolumbien ziemlich ähnlich, nur mit wieder 2 Spielen mehr verloren, heißt 7-7-4. Auf dem dritten Platz, 1 Punkt hinter Ecuador.
Mhm.
Die hatten dann nochmal im letzten Spiel tatsächlich eine Platzierungsänderung aufgrund der Tordifferenz wahrscheinlich.
Ja.
Brasilien und Uruguay dann mit jeweils 28 Punkten ebenfalls auf dem dritten Platz sozusagen. Aber dadurch, dass die Tordifferenz und wahrscheinlich der direkte Vergleich, weil Uruguay und Kolumbien komplett torgleich sind, im direkten Vergleich.
Dann wird es dann geschossene Tore.
Ja, aber dann kann das sein, genau.
Ja.
Dann kann das sein. Dann auf dem vierten Kolumbien, Uruguay, Brasilien, also 3, 4 und 5. Brasilien auf dem 5. mit einem Downturn, fand ich
ja
jetzt interessant für jemanden, der eigentlich in den letzten Jahren immer auch WM-Favorit war.
Ja, finde ich, ja.
Da sagst du auch Golden Generation durch. Eigentlich, Brasilien ist nie ein Team gewesen, die nur eine Golden Generation hatte.
Nee, Brasilien hatte immer geile Baller, aber Brasilien hat halt dieses klassische Problem, das, was uns als deutsche Mannschaft immer ausgezeichnet hat, dieses Turniermannschaft.
Mhm.
Ne? Und Brasilien hat natürlich hinten immer Schwierigkeiten.
Ja.
Ne? Und,
aber Moment, Eder Militao ist doch
ja, ist Eder Militao ist Brasilianer, und Gabriel Magalhães von Arsenal ist jetzt auch kein Azubi. Aber ich meine so diese mannschaftliche Geschlossenheit.
Ja.
Ne? Also,
ja,
dass das ganze Team zurückarbeitet und dass alle leiden eben in der Defensivbewegung, dass dann alle wirklich hinten den Meter extra gehen und so, da hatten die Brasilianer schon immer Probleme. Und man muss einfach sagen, auch gerade das Mittelfeld der Brasilianer ist im Moment nicht Weltklasse besetzt.
Hm.
Das muss man einfach sagen. Ne? Ich meine, klar, vorne mit Vini Junior, Rodrigo, Und jetzt dann auch mit Estevao, der jetzt bei Chelsea spielt, mit der 18-Jährige. Dann Joao Pedro, den Chelsea von Brighton geholt hat. Also die haben schon gute Spieler. Aber wenn du zurückdenkst.
Ja, Rafinha auch, ne?
Genau, auch mit Rafinha. Aber wenn du jetzt zurückdenkst an die Jahre, also so, ich denke jetzt an R9, ne?
Ja.
Den Original Ronaldo oder Ronaldinho, Kaká. Das waren halt Spieler, die halt auf ihrer Position die Besten der Welt waren.
Ja.
Ne? Und da hat Brasilien im Moment so ein bisschen ein kleines Problem, dass sie eben nicht mehr auf jeder Position einfach Weltklasse besetzt sind.
Ja. Ja.
Ne, und da krankt es so ein bisschen, die haben so ein bisschen Nachwuchsprobleme, die Brasilianer.
Ja, aber so der kranke Absturz nach der WM in Katar für Argentinien beispielsweise ist nicht passiert. Zumindest jetzt nicht in der Qualifikation, wenn ich da mal hinspringe. Ja. So, heißt, ich bin da eigentlich, also bei Brasilien bin ich komplett d'accord, sehe ich auch so. Die haben so einen kleinen Dämpfer drin. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen zur WM.
Mhm.
Sie sind dabei, definitiv. Genauso wie der Sechstplatzierte, um das abzuschließen, der auch 28 Punkte hat, aber eben in der direkten Statistik auch zurückliegt. Paraguay ist auch wieder dabei. Bolivien eben in diesen Playoffs mit dabei.
Genau.
Venezuela raus, Peru raus und, das hat mich etwas schockiert, Chile auf dem letzten Platz, 11 Punkte.
Ja.
Chile, das Land, was eigentlich immer auch wieder um die Südamerika-Meisterschaft mitgespielt hat.
Ja.
Dann
haben sie auch, glaube ich, zweimal in Folge, glaube ich, sogar gewonnen.
Ja.
Und da ist eben das, was du bei Brasilien angesprochen hast, die haben halt ihre goldene Generation jetzt durch.
Ja.
Ne, ich sage nur Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Gary Medel, der Keeper, ist es Rui Bravo?
Oh nein, das ist nicht Rui Bravo. Wir standen da für
Keeper war auch extrem gut.
Ja, für Real Keeper sogar, ne?
Der hat bei Costa Rica gespielt.
Ach, das war der Costa Rica.
Der kostarikanische Torhüter.
Da kann es Rui Bravo sein, ja.
Und die haben jetzt einfach einen Generationswechsel hinter sich und die nachfolgende Generation.
Claudio Bravo.
Ist einfach jetzt nicht mehr auf dem Niveau oder vielleicht noch nicht auf dem Niveau, dass man da ernsthaft competen kann. Von daher glaube ich aber, können wir sagen, in Südamerika, ist er, also Argentinien, Brasilien, Uruguay sind dabei.
Ja.
Dann noch drei andere, die auch so Regulars sind bei der WM-Endrunde.
Nicht schlecht, aber
von daher
keine große Überraschung.
Genau.
Die UEFA selber, weiß ich nicht, können wir vielleicht ein Stück weit einmal kurz drüber gehen. Ich würde aber erstmal nach ganz weit fliegen.
Ja.
Das können wir, glaube ich, schnell machen, nach Ozeanien.
Also wir gehen jetzt in die Südsee.
Weil, interessant, und das ist uns gerade schon aufgefallen, sehr Australien gut. Nicht Teil Ozeanien, sondern der AFC ist, der Asian Football Confederation, während die OFC, die Oceanic Football Confederation, dann so schöne Länder hat wie Philipp.
Ja.
Neukaledonien.
Ja.
Neukaledonien in der Südsee, hatten wir ja schon anfangs geklärt.
Ja.
Weiß ich nicht, haben die sich qualifiziert schon?
Lass mich kurz mal.
Als Erste der Gruppe A?
Lass mich kurz mal drüber gucken. Das sind 4 Teams, jeder 3 Spiele. Könnten theoretisch 6 Spiele machen, wenn es hier ein Rückspiel gibt. Ich behaupte einfach mal, die sind Halbzeit, ohne es zu wissen.
Okay, dann sind die in der Halbzeit. Neukaledonien auf jeden Fall vor Fiji, den Solomon Islands und jetzt kommst du.
PNG. Haben wir das?
Das muss ich mal eben flott.
Das pass auf, brauchst du nicht. Das ist Papua-Neuguinea.
Papua-Neuguinea. Richtig, ja, Philipp.
Ja,
Mensch.
Ja, du.
Der Geografie-Profi.
Ja, raten klappt manchmal ganz gut.
Hättest du Kartenleser werden können. genau. Gruppe B hingegen.
Kartenlesegerät bei Rewe
hättest du werden können. Gruppe B. Also A, wie gesagt, komplett unspektakulär. Neukaledonien auf dem ersten, Fidschi dahinter, dann hinter Solomon und dahinter Papua-Neuguinea, irgendwie, ne, auch dabei.
Ja.
Neuseeland mit 9 Punkten vor Tahiti, vor Vanuatu und den
Samoa müsste das sein,
ja, mit 0 Punkten. Neuseeland, 3 Spiele, 3 Siege, easy, 18 Tordifferenz, heißt, das könnte tatsächlich noch was mit einer Teilnahme werden.
Genau, ich glaube, hier ist es aber so, da diese Nationen wirklich so extrem unbedeutend, also es klingt jetzt hart, aber dass sie halt so
FIFA-Weltrangliste auch unbedeutend,
sportlich unbedeutend sind, glaube ich, dass, warte mal, Warte mal. Also Ozeanien hat einen garantierten Spot.
Einen.
Und ja, das heißt, die müssen nach der Gruppenphase dann nochmal
Gruppe A gegen Gruppe B Sieger oder so spielen.
Genau, da müssen die beiden nochmal gegeneinander spielen. Und ein weiteres Team wird ja dann in diese Playoff-Geschichte nochmal reinkommen. Ja. Also wir werden auf jeden Fall eines der Südsee, wobei ich sehe gerade hier Ozeanien, also Neuseeland ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Guck mal kurz in die Tabelle rein, wie das.
So, ja, die sind Erste mit 18 Tordifferenz und
dann drei sind Spiele, sie, drei Siege. Sind sie wahrscheinlich das beste, beste Team.
Ja.
Dann ist wahrscheinlich
Kaledonien hat 7 Punkte.
Dann ist wahrscheinlich das erste Team aus der anderen Gruppe, wird dann wahrscheinlich in diesem Playoff-Modus.
Ja.
Genau, hier steht es, Neukaledonien Advanced to FIFA Playoff Tournament.
Ja.
Das heißt, wir sehen dann Neukaledonien vielleicht gegen Bolivien oder ein anderes Team. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht zwei Südseestaaten dabei sind, ist gegeben.
Geht möglich, ja, gibt's.
Ich glaube, das wird eher schwierig. Aber der Vollständigkeit halber wollten wir es natürlich auch
genau, ansprechen. Fairness halber wollten wir das dann auch beleuchten. Einen kurzen Parfumsritt durch die UEFA-Weltrangliste. Wir haben über Deutschland gesprochen, brauchen wir nicht lange drüber reden.
Nein.
Gruppe B ist die Schweiz, Kosovo, Slowenien und Schweden. Da ist die Schweiz mit 9 Punkten vorweg. Der Kosovo auf Platz 2 könnte interessant werden, wie das läuft. Gruppe C, Dänemark, Schottland, Griechenland, Belarus. Dass Belarus überhaupt dann teilnehmen darf, ist mir ein Wunder.
Na, es geht ja um Sport, Kai.
Ja, es geht immer um Sport. Dänemark auf jeden Fall mit Schottland zusammen punktgleich. Siege 2, Unentschieden 1 jeweils. Tordifferenz bei Dänemark sehr viel besser. Also auch da noch spannend. Frankreich auf Platz 1 der Gruppe D mit 3 Spielen, 3 Siegen, 6er Tordifferenz. Ukraine auf dem Platz 2. Das könnte interessant werden, wie man gut ausgetragen wird dort. Die Spiele der Gruppe D werden sicherlich nicht in der Ukraine ausgetragen, sondern in anderen europäischen Ländern.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die spielen.
Auch gerade nicht. Aserbaidschan auf dem letzten Platz, Island auch noch in der Gruppe, aber 3 Punkte, 1 Spiel gewonnen, 2 verloren. Gruppe E, Spanien auf Platz 1, 3 Spiele, 3 Siege, 11er Tordifferenz. Auf jeden Fall die Aspiranten für den Weltmeistertitel. Im nächsten Jahr. Die Türkei allerdings, 2 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage auf Platz 2, Georgien dahinter, genauso wie Bulgarien, chancenlos, Georgien mit 1 Sieg. Ich denke, das werden die Spanier und die Türken unter sich ausmachen. Der Gruppensieger qualifiziert sich für die WM-Endrunde,
ja.
Der zweite nur für die Playoffs, heißt auch in der Gruppe wird es darum gehen, dass als Türkei das Ding im Zweifel direkt zu gewinnen.
Ja, so ist es.
Könnte schwierig werden. Portugal in Gruppe F, 3 Spiele, 3 Siege, Tordifferenz 7, also auch sehr souverän.
Passt.
Am Durchgehen, Ungarn, Armenien und Irland dahinter. Und dann kommen wir in die Fünfergruppen. Die Vierergruppen kommen zustande aufgrund der Teilnahmen der Länder Frankreich, Portugal, Spanien und Deutschland.
An der Nations League, stimmt.
An der Nations League.
Da war ja noch was.
Da die Nations League gespielt haben, hatten die auch weniger Spiele bisher. Die Gruppen G bis L, so viele Gruppen gibt es in Europa, haben alle mehr Spiele. Unter anderem die Niederlande mit 5 Spielen und Polen mit 5 Spielen. Finnland schon mit 6 Spielen gegen Litauen. Und Malta auch in der Gruppe. Geht dabei Niederlande dort auf dem ersten Platz. Österreich in Gruppe H mit 15 Punkten. 5 Spiele, 5 Siege. Nicht
so
schlecht.
So ist es, genau.
Aber auch gegen Länder wie Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino und Rumänien. Also auch jetzt nicht die schwierigsten Gegner. Bosnien-Herzegowina mit 13 Punkten, aber auch nicht so schlecht.
Genau, nur 2 Punkte dahinter, aber halt ein Spiel mehr.
So ist das.
Also das sollten unsere österreichischen Nachbarn eigentlich nach Hause bringen.
Erling Braut sorgt dafür, dass die Norweger 26er Tordifferenz haben.
Ja.
Ist ein Wahnsinn, weil selbst die Italiener das nicht schaffen. Norwegen führt die Gruppe I an.
Ja.
Norwegen aktuell auf Qualifikationskurs für die WM. Italien muss zittern. Israel tatsächlich dahinter. Italien mit 4 Siegen, 1 Niederlage. Norwegen mit 1 Spiel mehr. 6 Spielen gewonnen, kein einziges verloren. Israel mit 9 Punkten, Estland und Moldau dahinter. Die geschossenen Tore kommen aus Estland und aus Moldawien. Moldau.
Moldau.
Moldova im Englischen.
Moldova.
Genau, da kommen die her.
Ich glaube, Republik Moldau, glaube ich, jetzt auf,
ja,
auf neudiplomatisch, ne?
Okay, okay. Ich sage ja Kartenlesegerät. genau, 22 Tore im Minus dort. Estland 10 Tore im Minus. Heißt, wir können uns erahnen, wo Erling Haaland
gegen wen er die Tore geschossen hat.
Ja, genau. Gruppe J, Mazedonien, Nordmazedonien, Makedonia, 12 Punkte auf Siegkurs.
Das ist für mich der erste, yeah, oder ich sag mal so, die erste Überraschung.
Voll.
Weil Nordmazedonien ist ja auch nicht gerade bekannt dafür, in Europa Furcht und Schrecken fußballerisch
so
zu verbreiten.
Das ist so.
Und Belgien da eben noch hinter. Belgien hat noch ein Spiel mehr. Ne, die haben noch eins in der Hinterhand. Wenn sie das gewinnen, sind sie wieder 2 Punkte vor Nordmazedonien. Aber erstmal sind sie es eben nicht. So, mhm, ne? Und Nordmazedonien 12 Punkte geholt. Das heißt, sie ja, kein Spiel verloren, sehe ich hier gerade. 3 Spiele, 3 Unentschieden. Das ist schon ein Brett, wenn man bedenkt, dass die Belgier ja eigentlich im Moment noch eine Generation haben. Die ist sicherlich nicht mehr golden, aber die ist mindestens noch Silber.
Ja.
Zumindest nach den Namen der Spieler. Von daher für mich so eine kleine Überraschung in Gruppe J. Also da wird Belgien bis zum Schluss kämpfen müssen.
Genau, Belgien genauso wie Wales. Wales jetzt vielleicht noch erwartbarer, eher unter den Dritt- und Viertplatzierten in der Gruppe, aber auch definitiv ein Land, mit dem man eher mal rechnen musste. Mazedonien, Nordmazedonien eher weniger. Insofern auch durchmischt, muss man den Belgiern noch zugutehalten, ein Spiel weniger. Gruppe K. Thomas Tuchel liefert.
Ja, mein Favorit auf den Titel.
Ja, 5 Spiele, 5 Siege. Thomas Tuchel gewinnt mit England alles, steht trotzdem in der Kritik. Auch spannend, ist aber ein anderes Thema. Albanien dahinter, mhm, vor Serbien. Das ist auch ein interessantes Spiel, das kann man sich auch mal angucken. Geht es um Fußball?
Ach, um Fußball geht's da.
Ja, ja,
auch um Fußball. Man muss da sagen, die haben Freitag gespielt gegeneinander.
Ah, und lief, wurde es abgebrochen?
Nee, ich glaube nicht, aber als natürlich Albanien, die Albaner haben, ich glaube, die Albaner haben das Spiel gewonnen. Und
0-1, ja.
Als dann das Tor gefallen ist, wurde natürlich auch direkt der Doppelkopfadler ausgepackt in Richtung Tribüne.
Serbiens Coach Stojkovic auch zurückgetreten, heißt. Der Trainerrücktritt und Austausch ist Jugo-Style auch bei den Nationalmannschaften.
Also vielleicht zur geschichtlichen Einordnung, Albanien und Serbien, da gibt es Geschichte in der Gegend, die sich auch leider dann immer wieder auf den Fußball ausbreitet. Sowohl die Geschichte skandalträchtig, auch dann eben die Spiele gegeneinander, absolut legendär.
Stojkovic auch direkt nach der Partie zurückgetreten, hatte sich also nicht noch Zeit genommen, sondern war direkt zurückgetreten.
Mhm.
Nach dem Spiel, er meinte, er würde nicht mit nach Andorra reisen. Gut, aber da geht es eher um England, um den Erstplatzierten, und der wird das locker machen. Lettland und Andorra sind auch dabei. Gruppe L und damit die abschließende Gruppe für, ja, Europa, für die UEFA. Eine, ja, jetzt vielleicht erwartbare Gruppe, 2 kleinere Inselstaaten dabei, ein schöner Urlaubsort und 2 tatsächliche Fußballnationen, die, mhm, mithalten können. Kroatien und Tschechien, auch eine interessante Paarung, beide punktgleich, allerdings Tschechien mit einem Spiel mehr. Heißt, die Kroaten haben dort die Chance, auch die Favoritenrolle bewusst wahrzunehmen und 16 Punkte dann wieder den Platz, den unumstrittenen Platz 1,
genau,
wahrzumachen. Heißt, auch in Europa bewegt sich vieles, allerdings hier noch nichts abgeschlossen, weil allzu viele Spiele.
Es ist auch noch kein Team, das so weit vorne ist, dass man sagen kann, die sind durch. Gerade bei den, ja, großen Gruppen geht es auch rechnerisch einfach noch nicht, dass da irgendeiner durch ist.
Ja.
Aber ich glaube, wir können das Segment abrunden, wenn wir sagen, alle Favoriten sind auf Kurs,
ja,
und alle Semi-Favoriten sind eben dann auf Platz 2, sodass man sagen kann, das ist, wenn ich jetzt zu Tipico gehe, wie erwartet. So hätte ich das dann,
genau,
auch, so hätte ich den Schein auch eingereicht bei Tipico.
Genau.
Also keine Überraschung in Europa. Hauptsache, wir qualifizieren uns. Alles andere ist mir dann auch egal.
Okay, Philipp, wir waren jetzt international unterwegs.
Ja, auf der ganzen Welt.
Gut, dass Hannover einen Flughafen hat.
Ja,
denn hier kann man auch wieder landen. Das wollen wir jetzt tun. Wie ihr uns kennt, es gibt immer ein regionales Segment. Für die heutige Folge hatten wir ein spannendes regionales Segment.
Ja.
Tatsächlich, ein hochspannendes. Aber manche Dinge kommen anders und zweitens, als wie man denkt.
Genau.
Insofern müssen wir heute leider noch darauf verzichten, auf dieses großartige, wunderbare, phänomenale regionale Segment und wollen uns dann aber wiederum dem zweitbesten wunderbaren regionalen Segment Thema widmen, was wir heute in unserer Schublade haben. Und das sind die Spiele, die Hannover 96 in den nächsten zwei Spieltagen ereilen, die jetzt auch nicht, sagen wir mal, die unbedeutendsten auf emotionaler wie auch auf sportlicher Ebene sein werden.
Ja, also da
drei sogar.
Da stehen zwei, also auf jeden Fall, du sagst mir gleich die dritte,
ja.
Aber da sind zwei Partien, die auf jeden Fall sehr hohen emotionalen Wert haben.
Ja.
Ne, ich meine, müssen wir kein Geheimnis drum machen, Spielpläne könnt ihr auch lesen. Nächste Woche geht es gegen Schalke 04. Erstaunlicherweise gibt es hier in Hannover und im Umkreis extrem viele Schalke-Fans.
Ja, ne?
Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ist.
Wie das passieren konnte.
Da müssen wir vielleicht nochmal mit den Eltern sprechen, was da schiefgelaufen ist in der Erziehung. Auf jeden Fall, wenn Schalke nach Hannover kommt, ist das Stadion immer pickepacke voll. Sehr viele blaue Trikots, die nicht in den Fanblöcken sitzen.
Ich kann dir anekdotal etwas erzählen,
was
spannend ist. Ich wohne jetzt ja nun in Hannovers Innenstadt. Und wenn ich Innenstadt sage, dann Innenstadt.
Da also Innenstadt.
Zentral. Das letzte Mal oder vorletzte Mal, als Schalke hier war, als Schalke, glaube ich, in Hannover das erste Mal so in der zweiten Liga wieder aufeinander getroffen sind, ist Schalke jetzt ja noch nicht neuerdings in der zweiten Liga, aber ich glaube erst so seit 2-3 Jahren.
Die setzen sich langsam fest, ne?
Ja, langsam wird das der HSV der zweiten Liga, so wie wir. Schalke-Fans, muss dir vorstellen, weißt ja, wie der Weihnachtsmarkt in Hannover voll ist in der Innenstadt, wenn dann Weihnachtsmarkt ist, ne? Also bis spät in die Nacht. Als Schalke hier gespielt hat, war die gesamte Hannoveraner Innenstadt voll, brechend voll.
Mhm.
Die ganze Altstadt war voll, alle Kneipen waren voll, alles war voll, der Tag vor dem Spiel. Inklusive Polizei, Vollaufgebot, weil dort eben einfach 4.000, 5.000 Schalke-Fans durch Hannover gezogen sind. Ein wahnsinniges Spektakel, was ich aus meinem Bürofenster beobachten konnte. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt dieses Wochenende läuft. Hannover spielt am 17. gegen Schalke am Freitag. Heißt Freitagabend Flutlichtspiel gegen Schalke zu Hause.
Ja.
Geile Partie.
Also bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich nicht?
Nee, für ein großes Spiel definitiv nicht. Und beide Mannschaften sind heiß auf das Spiel. Schalke in den letzten Wochen so gemausert. Anfänglich nicht Fehlstart, würde ich sagen, aber zumindest keinen sauberen Start hingelegt.
Mhm.
Hatte man eher schon wieder die Angst, dass Schalke wieder im unteren Tabellendrittel bleibt. Aber nein, Schalke katapultiert sich durch 3 Siege in 3 Spielen in den letzten 3 Spieltagen auf Platz 2 der Tabelle mit 18 Punkten.
Muss man auch dazu sagen, also das letzte Spiel war gegen Bielefeld.
Ja.
Das haben sie gewonnen. Davor haben sie gegen Fürth gewonnen.
Mhm.
Das haben andere Mannschaften nicht geschafft.
Ja, das haben andere nicht geschafft.
Und davor haben sie gegen Magdeburg gewonnen.
Mhm.
Ne? Wenn ich jetzt der FC Schalke bin, sind das alles Teams, die ich schlagen muss.
Ja.
Aber muss sagen, haben sie halt auch. Ne? Also deswegen stehen sie zurecht da oben, haben eine kleine Miniserie hingelegt nach dem Fehlstart. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, dann ist das schon in Ordnung, dass Schalke da oben steht.
Vollkommen.
Doof halt, dass wir da nicht oben stehen. Ja, aber
doof, da
ansonsten
standen,
passt das schon, dass das Schalke da vorne steht. Und für mich ist es das richtige Spiel, um jetzt zurückzuschlagen, aus roter Sicht.
Philipp, ich erkläre dir gleich, warum die nächsten 4 oder 5 Spiele sogar
die
richtigen sind, um wieder Gas zu geben. 96 auf Platz 5 aktuell positioniert, hinter Paderborn und Darmstadt punktgleich mit 17 Punkten. Aber auch eben die Verfolger bis Platz 7 im Nacken. Der FCK und der KSC sind hinter uns mit jeweils 15 Punkten, also auch in Schlagdistanz. Nächstes Spiel ist gegen Schalke. Schalke, total interessant. Schalke mit Muslic als Trainer tatsächlich jetzt in einem kleinen Aufwand. Der Kapitän von Schalke ist ehemaliger 96-Spieler. Kenan Karaman spielt jetzt auch schon einige Jahre bei Schalke, treibt dort seine Kollegen nach vorne. Und jetzt auch in der Presse lesbar, Muslic auch mit großem Interesse an den Hannover-Transfers gewesen. Insofern, also da scheint ja einiges, wie du richtig sagst, zu klären zu sein. Für die ein oder anderen Spieler. In den letzten Partien, soweit ich mich erinnere, ging das gegen Schalke auch nicht immer so super positiv aus für Hannover. Ich glaube, letzte Saison war Udreago noch dabei, der uns das Ding einschenkt. Und insofern, also 96 auch nicht mit der wunderbaren Bilanz gegen Schalke. Kann sich am Freitag tatsächlich ändern. Und ich erkläre dir, warum 96 nicht nur dieses Spiel gewinnen muss, sondern jetzt auch das Spiel da drauf und das Spiel da drauf, darauf und darauf und vielleicht sogar noch darauf. Aber ich würde mal so sagen, die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele definitiv sind wegweisende Spiele für diese Saison, weshalb Betriebsunfälle nicht mehr sich geleistet werden können, wenn man aufsteigen will. Nächstes Spiel ist gegen Schalke, ist klar. Schalke auf Platz 2, direkter Konkurrent. Das Spiel da drauf ist gegen die BTSV.
Ja.
Ist, glaube ich, fraglos in Braunschweig, dass man das gewinnen muss.
Genau, da gibt es keine andere Diskussion.
Braunschweig oder irgendwo anders auf diesem Planeten, 96 muss gegen Braunschweig gewinnen.
Genau, aber da machen wir nochmal für euch, liebe Freunde da draußen, da machen wir nochmal ein Sondersegment. Da müssen wir uns ein bisschen intensiver drum kümmern, um den lästigen Nachbarn von der A2.
Aus Peine Ost.
Da sprechen wir nochmal drüber.
Da werden wir nochmal genauer reinschauen. Die Spiele danach sind für mich noch viel interessanter, weil sie da direkt einen Vergleich haben. Elversberg ist danach das Spiel.
Oh, Härtetest. Härtetest.
Darmstadt kommt danach.
Ja, da habe ich Karten, bin ich im Stadion.
Das ist schön. 8.11., da wird es auch um die ersten 5 Plätze gehen. Darmstadt aktuell, wenn ich mich nicht ganz verschaut habe.
Dritter waren sie, glaube ich. Ne?
Genau. Danach geht es nach Paderborn.
Vierter.
Und danach geht es zum KSC. Und KSC da Siebter. Ist Siebter aktuell. Heißt, wir spielen die nächsten 5 Spiele, ausgenommen gegen die BTSV irgendwo, nur um Vereine, die alle in direkter Konkurrenz zu uns stehen. Ja. Heißt, da geht es dann nicht gegen so Vereine wie gegen Hertha, da geht es nicht gegen Vereine wie Fürth, da geht es nicht um gegen Vereine wie Dynamo Dresden, sondern das sind alles direkte Konkurrenten. Wenn ich jetzt mal auf unsere Bilanz schaue, sind die wichtigen Spiele bisher gewonnen worden. Heißt, wenn man jetzt mal Fürth und Dresden rausnehmen, als wichtige Spiele, die ich jetzt nicht als wichtige Spiele,
du meinst, weil alle Spiele wichtig sind. Du meinst das Düsseldorf-Spiel?
Genau, gegen Düsseldorf hast du gewonnen anfänglich, gegen Hertha hast du verloren, das war schlecht. Kann man einfach mal so sagen, war nicht gut. Holstein hast du gewonnen.
Ja. Haben wir nicht war nicht das unser allererstes Spiel gegen Kaiserslautern?
Gegen Kaiserslautern haben wir gewonnen.
Haben wir auch gewonnen.
Also die direkten Vergleiche haben wir bisher gewonnen. Jetzt müsste man eigentlich davon ausgehen, direkter Vergleich Kantiz. Let's go.
Absolut.
Ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen entscheiden, wie wir uns am Ende der Saison in der Tabelle befinden. Verlieren wir von diesen 5 Spielen nur 2, wird das für den Aufstieg schon nicht reichen. Das ist mein harter Guess. Weil wir mit Elversberg gerade eine Mannschaft haben, die in den letzten, die 6 Siege haben bei einer Niederlage. 96 auch nur eine Niederlage, 2 Unentschieden. Wir wieder aber darüber reden, besser du nimmst die Punkte mit. Ja, aber wir haben in der letzten Saison erlebt, was Unentschieden auch machen können. Wenn ich hier in die letzte Saison reingucke, weiß ich, dass 96 einfach 12-mal Unentschieden gespielt hat. Das sind auch immer 12-mal 2 Punkte, die verloren gehen.
24 Punkte,
die du nicht mitnimmst. Genau. So, die dir dann zum Schluss, zum Sieg, logischerweise komplett fehlen. Zum Schluss lag der Abstand bei 10 Punkten zum Meister der Liga. Auch nicht ewig viel, aber bei einer engen Liga eben entscheidend. Insofern glaube ich, dass 96 gerade gegen Darmstadt, gegen Paderborn gewinnen muss. Gegen Schalke, es ist super schwierig. Schalke, großes Team, die haben einen unglaublichen Support, auch in Hannover mit dabei. Elversberg müsste man eigentlich auch annehmen. Nach der letzten Saison mit den Spielern, die sie abgegeben haben jetzt, dürften die gar nicht auf dem ersten stehen. Tun sie trotzdem. Surprise. Müssen wir auch gewinnen. Also das ist so gerade die Perspektive. Insofern Schalke ist vielleicht das eine Spiel jetzt, aber gerade die nächsten gesamten 5 Spieltage werden, glaube ich, ziemlich knackig.
Naja, wir müssen jetzt den Knoten sozusagen zum Platzen bringen und eine kleine Miniserie hinlegen.
Ja.
Und zwar gegen die härtesten Konkurrenten. Ist so, ne? Also einfach gegen, also schwieriger wird's nicht. Und jetzt kommen wir halt so langsam in diesen Moment, wo wir halt wirklich beweisen müssen, dass wir aufsteigen können oder werden. Ne? Ja, und ich meine, klar, eine Niederlage könnten wir uns sicherlich leisten, wenn in den nächsten 5 Spielen, klar, gegen Braunschweig natürlich nicht, aber tabellarisch betrachtet, weil die spielen ja auch alle irgendwie gegeneinander. Aber es ist natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn wir da irgendwie 2 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage, also so irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja.
So, es wäre schon gut, wenn wir aus diesen 5, ich sag mal jetzt 4 Spielen, weil Braunschweig klammer ich jetzt aus, also wenn wir aus diesen 4 Spielen, müssten wir eigentlich 12 Punkte holen.
Jetzt ist die Frage, und die ist nicht so ganz uninteressant.
Vier Spiele, 12 Punkte, sage ich schon, 10 Punkte. Also aus diesen vier Spielen müssen wir 10 Punkte mitnehmen. Allein um halt auch das nötige Selbstvertrauen zu wieder aufzubauen und einfach auch das eigene Gewissen zu beruhigen, dass wir es können.
Das ist wichtig, genau, wenn vor allen Dingen, und das Problem ist, wenn du die schwachen Spiele nicht gewinnst, Dresden, Fürth, nicht gewinnst, wir werden über Fürth gleich noch reden.
Ja, da musst du halt die
musst du halt
die Brecher schlagen, ja.
Aber was willst du machen? Also du willst Meister oder du willst zumindest aufsteigen, Meister der zweiten Liga werden, dann musst du das Ding, musst du die Dinger holen. Und 96 hat zumindest in den letzten vier Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Das ist keine meisterliche Bilanz, um ehrlich zu sein.
Und eben gegen Teams, die eigentlich nicht unsere Konkurrenz sind.
Schlagbar sind. Ne?
Und das ist so ein bisschen, genau, und deswegen sage ich ja auch, auch einfach um ein Zeichen zu setzen.
Und
auch für sich selbst.
Ja, vollkommen, den Spirit hochzuhalten, den man die ersten Spiele mitgenommen hat, wo dann schon der Aufstieg besungen wurde. Mhm. So schnell geht das in diesem Theater zweite Bundesliga, da ist man eben auch mal nur auf Platz 5. Meine Frage an dich, war das meisterlich gegen Fürth für dich? Ist eine harte Frage. Ich
weiß. Ja, die ist auch total schwierig. Also, also natürlich nicht. Wir haben wieder mal gut gespielt.
Ja.
Viele Chancen. Fürth über lange Phasen wirklich dominiert.
Mhm.
Und was mich aber stört ist, Fürth ist ja bekannt mit ihren beiden schnellen Stürmern, dass sie sehr schnell in der Umschaltbewegung sind. Und das ist die einzige Stärke von Fürth.
Ja.
Ne, sonst würden sie ja oben stehen. So. Und diese Stärke ist bekannt. Und dann lässt du dich mehrfach in dieser Umschaltbewegung von Fürth erwischen.
Hm.
Das ist das, was ich nicht verstehe. Also du musst ja wirklich nur darauf achten, dass du keinen schnellen Tempogegenstoß kriegst.
Ja.
So. Und dann, ja gut, das ist natürlich dann logisch, das ist deren eigenen Stärke. Klar, machen sie dann so das Tor, ne? Also das 1-1 dann. Ja, ich finde es irgendwie schade oder auch frustrierend, dass man eben diese eine Stärke des Gegners nicht ausschalten kann.
Und dann sind wir wieder bei dem, was wir auch vorher schon hatten. Das zweite Tor, das 2-2, fällt aus einer Standardsituation heraus. Wo ist da dein Maurice Neubauer?
Ja,
der die Standardsituation hinten gut aus, die Lufthoheit hat und.
Naja, all die Dinger. Da setze ich ja eigentlich auf unsere große auf die Kanten Innenverteidiger, ne?
So.
Auf die großen IKEA-Kleiderschränke, die da hinten drin stehen.
Ja.
Ja, kann natürlich immer passieren.
Ja.
Du kriegst einen Standard, so der Ball wird unnötig verlängert und gut, dann steht er da hinten natürlich blank, ne?
Ja.
Muss man auch mal die Frage stellen, ob man da am langen Pfosten auch noch verteidigen will, den Gegenspieler.
Ja, ja. Komplett frei da laufen
so,
lässt.
Aber das ist Fürth. So, wenn du 3-0 führst gegen Fürth,
ja,
weil du halt deine eigenen Chancen machst,
ja
dann kriegst du halt ein Standard-Gegentor, ne?
Okay.
Drauf geschissen, fertig. Aber da du eben, und das hat 96 schon ewig als größte Schwierigkeit, einfach den Sack zuzumachen. Ne, das war gegen Düsseldorf, hat das super geklappt. Aber auch gegen Dresden. Ich meine, gegen Dresden haben wir auch geführt und waren nicht in der Lage, den Sack zuzumachen. Also wir schaffen es nicht, wie die Engländer sagen, so das Game zu killen.
Ja,
Du halt einfach dann so viele Tore schießt, dass halt der Gegner außer Reichweite ist. Und dann kannst du halt mal so ein scheiß Freistoßtor oder ein Elfer oder so kassieren. Aber der Gegner weiß ganz genau, der holt heute nichts.
Ja, verbunden mit der Frage, wie dann auch das Engagement ist, ne, der einzelnen Spieler. Ich glaube, eine der Szenen, die dann noch ganz lange in Erinnerung ist, wo Tomiak dann danach nochmal umruppen muss, damit er klar macht, dass es ihm doch um was geht, ist das 1-1, wo dann nur noch hinterhergetrabt wird, wo Noll auch nicht gut aussieht, wo Noll eben auch, man sieht, dass der ausgeliehen ist, um Erfahrung zu sammeln.
Ja.
Und genau. Nicht um aufzusteigen mit 96, um ehrlich zu sein.
Ja, der Mutterverein hat einfach nur einen Verein gesucht, wo er spielt.
Genau, richtig. Das tut er bei uns. Er versammelt die Erfahrung, die er im Zweifel bei Hoffenheim nicht sammeln kann und macht halt auch die Fehler, die er im Zweifel dann bei Hoffenheim machen muss. Und das war einer. Springt da viel zu früh. Nieder hat da auch im 1-1 halt eine, schwierige Chance. Klar, ist immer schwierig für einen Torwart im 1-1.
Ja.
Kann man aber auch sehr viel souveräner lösen. Und das, was dann eigentlich sehr viel ärgerlicher ist, ist, dass Tomiak irgendwo aufhört zu sprinten in dem Moment, wo Neu sich hinwirft. weil er sagt, entweder knallt er das Ding jetzt rein oder er haut daneben.
Naja.
Aber meine Type wird nicht mehr benötigt.
Ja, genau. Also ob es jetzt ein Sprint ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sprinte ich ähnlich langsam. Aber er weiß, er hat keine Chance mehr. Er kommt nicht rein in den Zweikampf. Also rennt er natürlich hinterher, weil ist sein Job halt.
Ja.
So, denkt, okay, der Stürmer schießt aufs Tor. Dann nimmt der Sprint schon raus.
Ja.
So, jetzt, das siehst du richtig, ne? Weil dann kommt Noll raus. Er denkt, okay, die Situation löst sich jetzt. Entweder Tor oder eben nicht Tor. So, dann, dadurch, dass aber Noll so hektisch rausstürmt, kann der Stürmer ja Noll umkurven.
Mhm.
Und in dem Moment merkt Tomiak, Moment, die Situation ist doch nicht vorbei.
Mhm.
So, und dann, muss man auch sagen, dadurch, dass Noll so hektisch rausgekommen ist, ist ja schon,
keine Zeit, ja.
Ist ja schon der Winkel für den Stürmer sehr spitz geworden.
Ja.
So, und dann fehlt eben der halbe Meter, fehlt dann eben Tomiak.
Um dann nochmal sich reinzuwerfen.
Um den Winkel zuzumachen.
Ja.
Ne, um dann halt wirklich.
Der Schritt, den er nicht macht, weil er eben trabt.
Genau, weil er denkt, die Situation ist halt zwei Schritte vorher ist die Situation vorbei. Ja, und hätte er durchgezogen, durchgesprintet.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass er das Tor verhindert hätte, so, ne? Aber dann hätte er auf jeden Fall eine realistische Chance gehabt.
Ja.
Den Ball eventuell noch abzufangen, bevor der über die Linie rollt.
Weißt du immer nicht.
Genau, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber ich will jetzt nicht die Einsatzfrage stellen. Das ist jetzt übertrieben.
Dafür ist er auch zu wichtig für den Rückhalt in der Defensive bei uns.
Aber es passt halt irgendwie zum Bild, so dass man halt gegen Fürth eben die 110%, die ich gegen Kaiserslautern und Bielefeld und Düsseldorf abrufe, wir bei Fürth eventuell nur über 95% oder 98% sprechen.
Ja.
Und die anderen geben halt 110.
Ja, da bin ich voll bei dir. Einen zu nennen, wo ich auch noch Kopfschmerzen habe, wo ich noch nicht sicher bin, ob der wirklich angekommen ist, ist die Personalie, die Muslic gerne gehabt hätte, Mustafa Bundu. Macht viel Assists, läuft viel, ist auch in jedem Spiel dabei, ist gesetzt in der Mannschaft. So richtig einschlagen tut er noch nicht, so wie bei Plymouth Argyle zuvor gesehen, sehen wir bei 96 gerade noch nicht.
Er hat noch nichts Zählbares aufs Papier gebracht, ne?
Nicht wirklich, nee. Insofern, da bin ich eher mit einem Kellmann dabei, der die Butzen macht, der ist jetzt sein viertes Saisontor gegen Fürth geschossen hat. Der ist angekommen, aber Mustafa Bundu noch nicht. Da bin ich gespannt, ob der seine Form noch findet. Und einen, den ich betonen möchte, weil ich das spannend finde und auch in dem Spiel jetzt nicht schlecht, William Kokolo.
Ja.
Linksverteidiger, glaube ich.
Oder zumindest.
Auch total schnell, wendiger Spieler.
Ist gut reingekommen auf jeden Fall.
Total, in dem Spiel auch häufiger am Ball gewesen. Ähnlich wie Hayate Matsuda.
Mhm.
Auch ein Spieler, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte Anfang der Saison, der sich jetzt langsam so entwickelt zu einer Stammkraft und einem wirklich Leistungsträger auch in der Mannschaft, trotz seines Alters. Total interessant. Da können sich dann Leute wie Mustafa Bundu in Sachen Effizienz nochmal was abschneiden. Ich bin gespannt, wie das läuft. Aber also gegen Fürth war auf jeden Fall kein, um das so abzubinden, gegen Fürth war kein Schauspiel, was man sich hätte angucken müssen.
Nee.
War eher schade, dass dann das 2:2 noch fällt und zum Schluss Kellmann nicht auch noch das 3:2 macht. Andersrum die Frage, warum dann erst in der über 90. Minute die Chance suchen, in der 95., 94. Minute, warum nicht schon in der regulären Spielzeit die Dinger machen. Und wie gesagt, die nächsten 4-5 Spiele werden nicht einfacher. Auch gegen Braunschweig, glaube ich, wird es nicht einfacher.
Nein, also das wird vermutlich ein schreckliches Spiel werden.
Ja.
Aber du musst trotzdem irgendwie Mittel und Wege finden, wie du dann gegen Braunschweig gewinnst. Aber wie gesagt, da sprechen wir nochmal drüber. Ein Sieg muss her gegen Schalke. Egal wie.
Ja.
Es muss einfach ein Sieg her.
Das ist eine ganz gutes Fazit zu dem, was wir gesprochen haben. Der Sieg, die 3 Punkte brauchen wir, um da überhaupt oben mitzubleiben. Sonst wird es nach den 5 Spielen sehr, sehr düster aussehen. Dann kriegt man immer schon wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass in Hannover schon wieder ein Mann mit einem Kind im Ohr die den Panikknopf drückt.
Ja.
Da können wir gespannt sein. Jetzt heißt es erstmal Daumen drücken für die Nationalmannschaft morgen.
Ja.
Am Freitag dann für 96 gegen Schalke einschalten, Kneipe gucken, wie auch immer. Zumindest dabei sein und reinschauen, wenn es dann in der HDI-Arena mit Flutlicht losgeht. Und ja, ich bin gespannt, Philipp, wenn wir uns das nächste Mal hören, wie es dann gelaufen ist.
Ja.
Vor allen Dingen mit der Nationalmannschaft. Wir halten euch auch auf Kurs, wie es da läuft. Vor allen Dingen aber wollen wir dann nächstes Mal über ja, das Derby sprechen.
Genau, in unserer nächsten Folge geht es um nichts Geringeres als die Ehre.
Die Ehre, für die Ehre.
Und von daher, wir bereiten uns akribisch drauf vor auf die nächste Folge. Und bis dahin, hört rein und wir hören uns.
Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao.